beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe ganz viele Grüße mitgebracht, und zwar von etwa 1000 Baptisten aus Kassel und von allen Baptistengemeinden, nicht weltweit, aber zumindest aus Deutschland. Schön war's. Schön war's. Inspirierend war's. Und es war mutmachend zu sehen, wie sich viele Gemeinden auch die Fragen stellen, die wir uns seit langer Zeit stellen. Wozu sind wir eigentlich da in Reutlingen? Also nicht auf Reutlingen bezogen, sondern auf ihre Stadt natürlich. Und was hat die Stadt von der Gemeinde, was hat die Gemeinde von der Stadt? Hochinteressant. Heute Morgen soll es aber um was ganz anderes gehen, als um einen Bericht aus Kassel. Wenn es darum geht, die Wahrheit über mich zu erkennen, oder über sich selbst zu erkennen, dann leiden wir alle Menschen weltweit an einer sehr bekannten und sehr verbreiteten Volkskrankheit, die nennt sich Blindheit. Eine Art geistiger oder auch geistlicher Blindheit. Gerade wenn es darum geht, zu sehen, wer wir sind. Das findet doch zum Beispiel jedes Mal da statt, wo jemand im Chor singt. Da ist eine Person, die singt schief. Sie trifft den Ton nicht ganz. Und alle bekommen es mit. Alle. Auch das Publikum. Da will jemand vollkommen selbstsicher ins Berufsleben einsteigen und hat schon seine Traumberufe vor sich, die er anpacken will. Und wenn man das so hört und denkt sich, oh Junge, das ist doch gar nicht deine Begabung. Da ist eine Person, die viel zu viel redet und Menschen regelrecht ein Ohr abkaut. Oder wenn Leute uns viel zu nah auf die Pelle rücken und wir dann mal wieder einen Schritt zurückgehen und die das als Einladung verstehen, wieder einen Schritt nach vorne zu gehen und wir dann wieder einen Schritt zurückgehen müssen. Manchmal muss man sich sogar den Speichel aus dem Gesicht wischen. Oder wenn uns Menschen in jeder Form des Lebens belehren und uns nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern mehr als Mutti oder Vati, die immer einen Tipp bereit haben. Nur gut gemeint. Gut gemeinte Tipps, gut gemeinte Korrekturen und gut gemeinte Verbesserungsvorschläge. Selbstverständlich ungefragt. Oder wenn Menschen emotional so einnehmend sind, dass sich andere regelrecht verstecken, um von dieser Person nicht ausgesaugt zu werden. Also wenn jemand ein Problem hat, wisst ihr, wer ganz zum Schluss erst von diesem Problem erfährt? Die Person, die das Problem hat. Das ist leider in unserer Welt so. Das bedeutet doch, und so möchte ich die Predigt überschreiben, die Wahrheit über mich ist, dass ich die Wahrheit über mich gar nicht kenne. Und das ist eine Tatsache. Die anderen wissen das, sie bekommen das mit. Vermutlich reden sie seit geraumer Zeit darüber. Es ist also die Wahrheit der anderen, aber nicht meine Wahrheit. Und für mich bleibt diese Wahrheit verschlossen. Vielleicht quäle ich mich durch seltsame Reaktionen meiner Mitmenschen und versuche sie einzuordnen, zu bewerten. Und all das irritiert und das frisst ganz schön viel Kraft, ihr Lieben. Der amerikanische Pastor John Ortberg beschreibt folgende Situation. Zwei Freunde gehen regelmäßig in ein und dasselbe Lokal frühstücken, Woche für Woche. Der eine liebt Waffeln für sein Leben gern und bestellt jedes Mal aufs Neue zuerst eine selbstgemachte Waffel. Die Bedienung sagt dann immer wieder, oh, das tut mir leid, wir bieten leider keine Waffeln an. Gibt es vielleicht etwas anderes auf der Speisekarte, das Sie sich aussuchen möchten, das Ihnen schmecken könnte? Das scheinbar Lustige an der Sache war, dass es im Lokal gar keine Waffeln gab. Aber jede Woche fing der eine damit an, und als er gefragt wurde, sagte er, was nehme ich heute? Heute nehme ich vielleicht eine selbstgemachte Waffel. Und jedes Mal sagte die Bedienung ganz verunsichert, das tut mir leid, wir haben leider keine Waffeln. Dem Mann war es gar nicht bewusst, wie sehr er damit die Bedienung in Verlegenheit brachte, Woche für Woche. Jede Woche war es immer wieder dieses unangenehme Spielchen. Und jede Woche fing der Mann beharrlich damit an. Doch das eine Mal war eben das eine Mal zu viel. Eines Tages platzte der Bedienung der Kragen. Sie drehte sich sichtlich erregt zu diesem Mann hin und sagte: Hör zu, du Waffelkasper. Wir haben keine Waffeln, wir servieren keine Waffeln. Wir hatten gestern keine Waffeln, wir haben heute keine Waffeln und wir werden morgen keine Waffeln haben. Wir werden niemals Waffeln haben. Wann kapierst du es, du Waffelkasper? Ihr Lieben, das Tragische an dieser Geschichte ist aber, dass wir die Wahrheit über uns gar nicht kennen. Und dabei ist es gar nicht die Frage, ob wir Christen sind oder nicht Christen, ob wir was mit dem Glauben zu tun haben oder nicht, ob wir jung oder alt sind, reich oder arm. Uns alle verbindet eben das eine, dass wir neben dem, was wir über uns wissen und über die Geheimnisse, die wir mit ganz wenigen Leuten teilen, eben einiges nicht über uns wissen, einen großen blinden Fleck haben. Ich möchte heute Morgen mit euch über dieses zugegeben heikle Thema nachdenken. Und das kann man am besten, wenn man so etwas im Wort Gottes vorfindet. Da geht es in der Geschichte, die wir gleich hören werden, um eine große Persönlichkeit der Bibel, die uns einen tiefen Blick gewährt in ihr oder in sein Herz, müsste man sagen. Und eine Person, die in der Bibel als ein Mann nach Gottes Herzen beschrieben wird. Ihr wisst, wen ich meine, König David. Aber auch für den König David, galt das, was für uns auch gilt. Die Wahrheit über David ist, dass er die Wahrheit über sich selbst nicht kannte. Der reiche König David, der erfolgreiche König David, der Mann nach Gottes Herzen, der viel Einfluss hatte und dazu viele Frauen, geht eines Abends mal auf seine grandiose Terrasse des Palastes und er blickt auf die schöne Stadt Jerusalem. Nein, aber er sieht noch eine andere Schönheit, die gerade dabei war, sich zu waschen. Es war die Frau eines Mannes, der viel weniger bekannt war als David, der viel weniger erfolgreich war als David, der viel weniger einflussreich war als David. Aber wie das bei Männern so häufig ist, die visuell erregbar sind, lässt David Bathseba, so heißt die Dame, zu sich kommen, eine verheiratete Frau. Und dann schläft er mit ihr. Denn als König hat man doch die Macht, oder? Als König kann man doch tun, was man will, oder? Es ist eben eine sich bietende Gelegenheit. Ihr kennt die Geschichte. Und wie es im Leben so ist, wird natürlich Bathseba prompt schwanger vom König. Und dann passiert etwas Interessantes. David, der Mann nach Gottes Herzen, der starke, der einflussreiche, der erfolgreiche König, er missbraucht all seine Stärke, seinen Einfluss und seine Macht, um diese Tat mit und an Bathseba zu vertuschen. Jetzt können wir natürlich sehr entspannt heute, viele Jahrtausende später, sagen, ja, das war in der Antike so. So sind eben Könige und Herrscher mit ihrer Macht umgegangen. Sie haben ihren Einfluss missbraucht, um ihre Schuld, ihre Fehltritte zu verdecken. Die da sind's, ne? Wir kennen sowas nicht. Und David hat im wahrsten Sinne des Wortes seine Macht gebraucht und missbraucht, um das Leben des Mannes von Bathseba zu zerstören. Und dann dauert es in der Regel 9 Monate, bis man die Frucht so eines Fehltrittes sieht. Und David hat in dieser ganzen Zeit so getan, als sei nichts gewesen. Er hat Israel weiterhin souverän regiert, er hat vermutlich weiterhin Psalmen geschrieben und Gott angebetet, er hat regelmäßig an Gottesdiensten teilgenommen. Er hat eben auch so getan, als könne man Ehebruch und den befohlenen Mord am Ehemann von Bathseba tatsächlich einfach aus der Welt schaffen. Als könne das der König mit all seiner Macht. Und eines Tages kommt der Prophet Nathan, also nach der Geburt des Kindes, zu ihm. Er sucht den König auf Und für all die, die eine Bibel mit haben, die dürfen die jetzt aufschlagen. 2. Samuel 12. Ich lese die Verse 1 bis 4. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Da heißt es in der Geschichte, als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken, und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es seinem Besuch zu. Wir setzen uns wieder. Es ist doch interessant, der Reiche bringt es tatsächlich nicht übers Herz, etwas aus seinem Überfluss zu nehmen und zuzubereiten. Dabei hat er doch so viel. Er nimmt sich das, was er will, was er sich nehmen kann als einflussreicher Reicher. Und zwar von seinem armen Nächsten, armen Nachbarn. Denn er kann es. Er hat die Macht dazu. Er hat die Möglichkeit. Er sieht die Möglichkeit. Er nimmt den Armen sein einziges Lamm und lässt es zubereiten. Wisst ihr, und interessant ist es schon, all das erfährt sein Gast nicht. Sein Gast hält den Reichen für einen guten Gastgeber, für einen großzügigen Freund oder für einen Mann voller Integrität. Nathan erzählt diese Geschichte dem König David und wartet darauf nun, was geschehen mag. Das ist ein unglaublicher Moment. Wenn man diesen Text liest, dann kann man die Spannung förmlich greifen. Nathan, was tust du hier eigentlich? Weißt du, vor wem du stehst? Es ist der König Israels. Wenn David diese Geschichte doch versteht, um wen es da geht. Und tatsächlich, die Geschichte trifft David mitten ins Herz. Er fühlt sich überhaupt nicht persönlich angesprochen und fühlt sich auch an keiner Stelle schuldig. Er ist auch nicht peinlich berührt von diesem Gleichnis. Nein, er versteht diese Geschichte noch nicht mal als Gleichnis. David wird regelrecht wütend über den reichen Mann in der Geschichte, also im Gleichnis. Im Bibeltext heißt es, David wurde von Zorn gepackt und brauste auf. Und dann beginnt der große König David, seine große emotionale, königliche Ansprache zu halten. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. So wahr der Herr lebt, was für starke Worte. Ein König, der die Macht hat, Urteile zu sprechen, so war das früher. Die Ironie daran ist nur, dass dieser Mann im Gleichnis nur ein Lamm des Nachbarn nimmt. David aber hat die Frau des Uriah an sich gerissen, sich einfach genommen. Und Uriah hat er umbringen lassen, also ein Ehebruch und ein Mordauftrag. Und dieser Mann aus dem Gleichnis, obwohl es nur ein Lamm war, er soll des Todes sein, so der König David. David spricht hier sein eigenes Urteil. Stille im Palast. Ich weiß nicht, wie lange diese Stille angedauert hat. Ich stelle mir vor, wie Nathan regelrecht tief Luft holt, um zu überlegen, was sage ich dem König jetzt? Und er spricht, David, du bist dieser Mann. Hör zu, Waffelkasper, es geht um dich. Was für ein Selbstbetrug. Es scheint so zu sein, dass sogar wir uns selbst nicht kennen und uns falsch einschätzen. Eine Art Entfremdung. Zum Beispiel, wenn es um Urteile geht, die wir anderen gegenüber aussprechen. Wenn es darum geht, einen Schuldigen oder eine Schuldige zu finden. Wenn es darum geht, auf andere zuzugehen. Es sind immer die anderen, die den ersten Schritt machen sollen, die schuldig sind. Eine Art Entfremdung. Ägypten heißt übrigens im Hebräischen Entfremdung, Welt der Entfremdung. Einerseits lebt man dort an üppigen Fleischtöpfen und andererseits ist das Vorzeichen dieser Fülle die Sklaverei. Was für eine Entfremdung, was für ein Selbstbetrug. Und dabei sind wir doch so viel gebildeter, so viel vernetzter, so viel erfahrener, so viel weiter als die Leute vor 3000 Jahren, wie zum Beispiel David. Doch wie verhält sich unser Wissen über die vielen, vielen Belange dieser komplexen Welt im Jahr 2014 in Beziehung zu unseren inneren Vorgängen? Wie verhält sich dieses Wissen? Könnte es sein, dass sich unser Wissen über die antike Welt, über diese Welt in den letzten 3000 Jahren auf unglaubliche Weise verändert hat? Denk doch nur an die Fortbewegung, an die Autos. Denk daran an die Medizin, an die Kommunikation, das Telefon, das Internet, an all den Luxus, das fließende Wasser, Fensterscheiben. Und ich frage mich, wie sehr hat sich unsere innere Erkenntnis in dieser Zeit entwickelt? Das steht in keinem Verhältnis, merkt ihr? Wie oft erlebe ich, dass Geschwister nach einer Predigt sagen, Martin, deine Predigt war gut, war okay, aber eigentlich hätte das meine Frau hören sollen. Eigentlich hätte das mein Kind hören sollen, mein Nachbar, mein Bruder, mein Sohn. Es ist immer für die anderen, nicht wahr? Immer für die anderen. Kennt ihr das? Nein. Ich kenne das gut von mir. Die anderen brauchen das. Ich? Nein. Ich brauche das nicht. Ich weiß das schon. Wir haben uns angewöhnt, für andere zu hören, andere zu beurteilen, andere zu verurteilen und andere ändern zu wollen. Ihr Lieben, diese Geschichte von Nathan und David ist in Wirklichkeit unsere Geschichte. Eine Geschichte über dein und mein Herz. Die Wahrheit über uns, wie wir mit Schuld umgehen, ist, dass wir versuchen, sie unter den Teppich zu kehren. Immer wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Wir versuchen, unsere Macht einzusetzen, damit niemand davon irgendetwas erfährt. Wir tun so, als sei nichts gewesen. Wir glauben, mit der Zeit legt sich das. Wir glauben, eigentlich der da macht was falsch oder die da. Diese Geschichte ist die Wahrheit über mein Leben, dass ich eigentlich die Wahrheit über mein Leben nicht kenne. Aber in Wahrheit wissen wir nicht, was die Wahrheit über unser Leben ist, denn wir sind blind. Wir versuchen zu erklären, warum schwarz nun doch eigentlich weiß ist, warum unten nun doch oben ist und warum das Grau unseres Lebens eigentlich ein schönes, saftiges Grün ist. Ganz schön kreativ und aufwendig. Wir sehen aus der Distanz, was bei anderen zu kritisieren wäre, aber wir wagen uns nicht, nah an uns selbst heranzulassen. Ihr Lieben, der Prophet Nathan löst mit dem Gleichnis einen göttlichen Prozess aus, mit dem Ergebnis, David erkennt von Gott her die Wahrheit über sich. David erkennt von Gott her die Wahrheit über sich. Denn es ist wirklich interessant, dass wir mit der Zeit die Fähigkeit verlieren, Dinge, die sich direkt vor uns befinden, scharf zu sehen. Wisst ihr, wie das in der Fachsprache heißt? Vielleicht haben wir hier einen Kenner der Szene. Kennt ihr das Wort Presbyopie? Presbyopie, vom griechischen Presbys, also Presbyteros, das sind die Ältesten, also nicht die Ältesten im Sinne, und Optik steckt auch drin, also die Alterssichtigkeit bzw. Altersweitsichtigkeit genannt, bezeichnet sozusagen den fortschreitenden altersbedingten Verlust der Nahanpassungsfähigkeit des Auges. Ein scharfes Sehen in der Nähe ist deshalb ohne geeignete Brille nicht möglich. Ist übrigens keine Krankheit, sondern ein ganz normaler altersbedingter Funktionsverlust. Wir sehen aus der Ferne die Schuld bei anderen, aber aus der Nähe sehen wir unseren Balken nicht. Ich erinnere mich an eine für mich zugegeben peinliche Geschichte. Wir haben vor 4 Jahren die letzte Fußball-Weltmeisterschaft gemeinsam hier gefeiert. Die Spiele, die großen Plakate von Martin Dege. Martin, vielen Dank nochmal. Hingen wie alle 2 Jahre vor der Gemeinde. Und dann habe ich, als hier unten noch ein bisschen mehr Platz war, ein Plakat errichtet. Es gab damals die Tombola für die Tafel in Reutlingen, ihr könnt euch vielleicht erinnern, mit einem großen Plakat, um darauf hinzuweisen, das Public Viewing wurde angeboten von uns. Also es war ein Raum, wo wir öffentlich Fußball gucken können. So verstehen wir das Wort Public Viewing. Doch ich habe mich verschrieben. Da stand nicht Public Viewing, sondern Pubic Viewing. Und das Peinliche an der Sache ist, dass wir das Gute an der Sache ist, dass viele von uns gar kein Englisch kennen. Vielleicht erinnern sich einige an John, den Amerikaner, der unter uns weilte zu der Zeit. Er bekam regelrecht einen Lachanfall, denn die Pubic Area ist der Intimbereich. Mir ist gar nicht aufgefallen, was ich da hingeschrieben habe. Aus der Entfernung konnte man das sehen. Presbyopie nennt sich das. Wer bin ich eigentlich? Mit der Zeit fällt es uns immer schwerer, das zu beantworten. Wisst ihr, und was uns an der Stelle weiterhilft, ist nicht ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Das könnte man ja vermuten. Es geht darum, in Wahrheit von Gott her zu hören, wer ich bin. Von Gott her neu zu erkennen und von Gott her neu zu leben und von Gott her neu zu glauben, wer ich bin, wer wir sind. Paulus lädt uns heute Morgen ein, dass wir uns unser Christusbewusstsein stärken und schärfen lassen. Unser Christusbewusstsein, darum geht es. Er schreibt in Römer 12, Vers 3, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Meine persönliche Tendenz wäre, siehst du sollst nicht mehr von dir halten, sagt Paulus. Das ist doch unsere Tendenz, es für den anderen zu hören und am besten noch den Finger ziemlich nah an den Kopf zu halten. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Und Paulus schreibt, denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben ist, könnte es sein, dass in der Christuserkenntnis deutlich wird, dass Wahrheit ein Geschenk der Gnade ist und nicht nur ein vor den Latz knallen. Wahrheit, so wie wir sie verstehen, ein Geschenk der Gnade. Dann ist es doch zu erklären, warum wir uns eigentlich davor fürchten, auch letztlich in der Gegenwart Gottes, uns diese Dinge anzuhören. Weil wir Angst haben, demaskiert zu werden, weil wir Wahrheit als etwas Hartes und Unbarmherziges erkennen. Aber Wahrheit ist, biblisch gesehen, keine Theorie, sondern eine Person. Wahrheit im biblischen Sinne ist voller Barmherzigkeit und wird als Geschenk der Gnade angeboten. Wow! Christusbewusstsein heißt, sich die heilsamen Worte zusprechen zu lassen. Eines Gottes, der alles sieht und hört und weiß und uns liebt, ganz und gar mit Haut und Haaren. Das bedeutet doch schließlich Gnade, unverdient, vollkommen unverdient. Und auf einmal sind wir wieder in diesem Thema, das ich zweimal im Mai angesprochen habe, erfolgreich scheitern. Gottes Wahrheit über unsere Sünde, über unseren Stolz, über unsere Feigheit, über unsere Selbstmitleid, über unser Desinteresse, dass diese Wahrheit lautet, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hörst du diese Wahrheit? Ich will euch aufrichten, sagt Jesus. Ich will deine Schuld wieder unter dem Teppich herausholen und auf mich nehmen. Ich will dir sagen, dass ich dich liebe und ich dein Fundament bin. Tobi Werner hat uns letzte Woche Mut gemacht, hinzuhören, denn unser Herr spricht leise. Und auch heute Morgen wird er dir die Wahrheit nicht um die Ohren knallen. Das ist nicht seine Art. Er wird dich auch nicht anbrüllen. Aber er will mich und dich auf Christus ausrichten. Das ist Christusbewusstsein. Wer bin ich? Wer sind wir als Gemeinde? Und wie kann er uns im Abendmahl dienen? Was ist das nur für ein Gott? Was ist das nur für eine neue Wahrheit über mich, die mich aus der Defensive herausholt, mitten ins Leben? Und ich möchte dir diese Frage stellen. Ich weiß nicht, wann du sie dir zum letzten Mal gestellt hast. Was ist die Wahrheit über mich oder über dich persönlich? Die Wahrheit über mich, und das kann jeder von euch mitsprechen, ist, dass ich geliebt bin. Die Wahrheit über mich ist, dass meine Schuld, egal was ich getan habe und tun werde, ein für alle Mal vergeben ist. Die Wahrheit über mich ist, dass ich ein Teil der weltweiten Familie Gottes bin. Die Wahrheit über mich ist, dass Gott für mich sorgt. Ist, dass ich niemals allein war oder sein werde, dass ich nicht allein bin, dass er da ist für mich, ganz nah, dass ich Brüder habe und Geschwister habe. Und die Wahrheit über mich ist, dass mein Leben mit meiner ganzen Biografie, mit meinen Erlebnissen, Erfahrungen, Wünschen eine Zukunft bei Gott hat. Die Wahrheit über mich ist, dass ich für immer ein Kind Gottes bin und einen Vater habe. Die Wahrheit über mich ist, dass Gott mich inmitten meiner Sünde aufrichtet, dass er die Risse und Brüche meines Lebens nicht einfach zukleistert. Die Wahrheit über mich ist, dass Gott genau das gebraucht, um sich selbst zu verherrlichen. Und zwar genau das gebraucht, was du heute Morgen und in deinem Leben machst und mitgebracht hast. Damit will er sein Reich bauen. Durch diese Risse will er seinen Heiligen Geist hindurchwehen lassen, um neues Leben zu schaffen. Hast du je gelernt, so über dich und über das Recht Gottes zu denken, von der Gnade her zu denken? Das ist übrigens keine billige Gnade, kein Schwamm drüber. Aber es ist die Voraussetzung für alle notwendigen Gespräche, die sich daraus ergeben, wenn wir unseren Herrn fragen, wer bin ich? Und Gott dir vielleicht das eine oder andere zeigen wird. Das ist die Voraussetzung, an unsere Grenzen zu gehen, vielleicht sogar an unsere Hartherzigkeit, die wir an den Tag legen. Das ist die Voraussetzung, neue Liebe und neues Interesse an anderen Menschen und an der Stadt zu erkennen und zu erfahren. Wenn wir von Christus her fragen und uns unser Christusbewusstsein schärfen lassen, dann werden wir zuerst Mut bekommen, als mühselige und beladene zu Jesus zu kommen und uns von Gott dienen zu lassen. Und das fängt übrigens damit an, dass ich das bekenne, dass ich das wahrnehme, dass ich das annehme, dass ich komme als ein Waffelkasper, als derjenige, der Pubic Viewing aufgeschrieben hat, als mühseliger und beladener an den Tisch Jesus komme. Wir sind eingeladen. Hallo, wir sind es. So wie unser Leben ist, da will unser Auferstandener Herr hinein. Willst du kommen und die Wahrheit über dich schmecken, sehen und hören? Amen.